Hallihallo, wir sind's, eure beiden Papuchos. Willkommen, hola, Andreas im Podcast.
Hola, ¿qué tal?
Sehr gut. Ich hatte, Papuchos ist ja, kommen wir nachher noch drauf. Ja. Ich hatte noch eine zweite Variante, die fand ich auch sehr schön.
Ah, okay.
Wir sind's, ein Taugenichts und ein unzuverlässiger Faulpelz.
Hallo. Nein, die erste ist viel besser.
Ja, das ist schon ein bisschen
Papuchos.
Cooler. Aber die, wobei,
was heißt Papucho eigentlich? Weichei oder sowas, ne?
Ja, wollen wir es jetzt schon mal besprechen? Das ist ja eigentlich die Punchline am Ende. Ja, so ein mexikanischer Slang. So, es ist auf jeden Fall was herablassen. Es ist nicht wirklich sowas Positives. Aber ja, auf jeden Fall. Ein neues Jahr, ein neuer Bobcast.
Ja, 2025.
Irre. Und ist das nicht auch abgefahren, dass wir jetzt schon im dritten Bobcast-Jahr sind?
Ja, also das schon ist, wer hätte das gedacht? Unglaublich.
Wir haben doch gerade erst angefangen und dann waren wir schon auf Bühnen unterwegs und alles Mögliche. Also es ist toll, irre.
Ja.
So, und damit willkommen zu dieser tiefer gelegten Folge. Ich steige mal gleich mit dem Klappentext ein, bevor wir uns dann mal genauer angucken, was du von dieser Folge hältst. Und los geht's. Mit Autos kennt sich Justus Vetter Ty Cassie einfach fantastisch aus. Ein bisschen zu gut, findet Kommissar Maxim vom Sonderdezernat Autodiebstähle und nimmt den verdächtigen jungen Mann vorläufig fest. Zugegeben, der geniale Mechaniker in den abgerissenen Klamotten, der die meiste Zeit durch die Gegend trampt, wirkt schon etwas ausgeflippt. Aber ein Autodieb? Die drei Fragezeichen setzen alles dran, Tys Unschuld zu beweisen. Dabei bekommen sie es mit ausgekochten Profis zu tun, die vor nichts zurückschrecken. Ja, nämlich der Automafia. Ich fange mal kurz an, Andreas. Ich habe ja in der letzten regulären Folge bei den Musikpiraten diese Folge so leicht schnippisch als TKKG-Folge angekündigt.
Ja.
Und ich muss jetzt aber zugeben, ich hatte die so ein bisschen anders in Erinnerung. Ich finde, die ist zwar nach wie vor ganz schön crime-busterig und hat irgendwie, finde ich, so ein Flair von so einer Vorabend-Krimiserie. Das ist ein bisschen so wie Colt
Alle
Fälle.
Ja, nur ohne
Stunts. Das fand ich irgendwie komisch. Aber der Cast ist klasse, kommen wir gleich drauf.
Ja.
Und ich mag total gerne, wie man in diesen Fall reinschlittert mit diesem sehr interessanten Ty, also Justus Vetter.
Der ist super.
Dass man mal über so eine Figur, über so eine Geschichte reinkommt und nicht über Rätsel oder Mystery oder so. Und dann Bob als Checker fand ich auch schön. Ja. Erstmal denkt man, der
das
taucht gar
nicht schön,
auf.
Wirklich?
Ich fand es irgendwie ganz cool, dass Bob da so ein Standing hat. Jetzt, wo du in der Musikbranche bist, Bob, da können wir dich hier auch noch mal ein bisschen anders einsetzen. Und dann aber, ganz ehrlich, eine Folge, die Automafia heißt und es gibt keine Autoverfolgungsjagd, nicht mal im Kreisverkehr.
Ja, das stimmt total. Und dann ist es auch eine Tante-Mathilda-Folge. Auf jeden Fall.
Ja. Das war auch irgendwie ganz schön. Aber ich merk's ja schon, du atmest so auf diese Art und Weise, die kenne ich so
gut. Ich weiß nicht.
Ja. Wie findest du diese Folge?
Also, ich von der letzten Folge, war ich ja wirklich ziemlich begeistert. Das war diese Bob-Folge, war nicht besonders spannend, das haben wir ja schon erzählt, aber Bob spielte wenigstens mit. Und hier bei der Automafia, da bin ich total draußen. Bob taucht hier eigentlich überhaupt nicht auf, wenn, dann kutschiert er irgendwelche Mädchen durch die Gegend. Also im Buch ist das so. Mhm. Das hat man im Hörspiel dann zum Glück rausgenommen, rausgekürzt. Ich frage mich, ob ich für dieses Hörspiel überhaupt Gage bekommen habe. Ich bin überhaupt nicht vorhanden.
Nein,
und wenn ich dann so auftauche oder wenn Bob dann auftaucht, ist er wahnsinnig gelangweilt, habe ich den Eindruck. Ah. Er wacht dann erst wieder auf, wenn er Frauen mit seinem angeblich so tollen Lächeln um den Finger wickeln kann.
Ja, schleimig
und ganz ehrlich,
darf,
jetzt Bob jetzt wirklich nur noch darauf zu reduzieren, der Womanizer und der Schambolzen, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Obwohl, das Hörspiel ist toll, Aber diese Thematik auch um Lowrider, Autoschieber und Ersatzteile, fehlt bloß noch Fußball, damit kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Außerdem finde ich, hat man, was die Sprache angeht, ganz besonders hier am Anfang den Eindruck, das sind überhaupt nicht die drei Fragezeichen. Mhm. Die alten drei Fragezeichen sind viel zu cool, meiner Meinung nach. Das liegt jetzt nicht am Hörspiel, sondern das ist ja auch schon in der Buchvorlage so. Ja. Die sind zu reif. Und die haben eigentlich überhaupt nichts Besonderes mehr. Und Justus und Peter hängen da in dieser Schmiergrube rum, so heißt es im Buch, nehmen dann irgendwelche Schrottkisten auseinander und klingen wie ölverschmierte Autoschrauber mit Fukuhila und Latzhose. Ja. Und was ganz gut ist zum Schluss, im Laufe des Hörspiels, die kriegen dann auch wieder ihr altes Profil. Dann gibt's auch schöne Interaktionen und Dialoge mit den anderen Gastsprechern, die auch wirklich toll sind. Die Stimmung und die Musik ist auch gut. Da sind teilweise wirklich ganz tolle, atmosphärisch schöne Stellen drin. Die Story ist auch wirklich realistisch, aber das holt mich alles irgendwie nicht so ab. Und deswegen ist die Automafia irgendwie nicht Bobs Fall. Das war eher was für Justus und für Peter und dann ganz besonders für diesen Tai, der wirklich ganz toll ist, von Brönnicke gesprochen, den Vetter von Justus. Und der übernimmt dann eigentlich auch die Funktion von Bob. Der schmeißt sich da total rein. Der hat natürlich dann auch von Autos. Und plötzlich ist er nicht nur das vierte Fragezeichen, sondern er ist der dritte Detektiv. Und deswegen ist Bob vielleicht auch so ein bisschen eifersüchtig.
Aha, da sind wir
das
dabei.
Das könnte sein,
das
eine Theorie.
Ich nämlich jetzt
gewagte.
Mit meiner Pfeife, mit meiner Therapeutenpfeife entlarven. Ich glaube, du bist ein bisschen eifersüchtig auf
Ja,
Ei.
Das kann sein. Ja.
Ich finde, ja, ich würde da nicht so hart mit dem Bob hier ins Gericht gehen. Ich finde, der ist so, positioniert sich so ein bisschen. Der hat jetzt Expertise aus dem Musikbusiness, wie Justus ja auch sagt und und sagt hier, cool, du übernimmst mal das, du checkst diesen Plan mit, wo die Band unterwegs war und trägt ja auch zur Lösung dieses Rätsels bei, er kennt die Leute alles und so. Es ist ein bisschen so ein Checker. Ich sehe da wieder die Lederjacke.
Ja, aber ich und Checker, das passt doch überhaupt nicht. Also Bob auch nicht. Ich bin ja irgendwie, ich identifiziere mich ja schon mit der Rolle. Aber da merke ich, habe mich auch so nicht ganz wohl gefühlt.
Ja, das ist interessant und das müssen wir wirklich in den einzelnen Stellen nochmal überprüfen. Da bin ich schon auch bei dir. Das ist wirklich so ein bisschen neben den normalen Figurencharakterisierungen liegt. Und das ist ja gleich, wie du schon gesagt hast, da bin ich wirklich bei dir in der ersten Szene da beim Autoschrauben schon sehr deutlich. Aber wollen wir erstmal ein paar Facts nochmal machen und vielleicht auch nochmal aufs Cover gucken, bevor wir einsteigen?
Ja, das Cover. Große Frage, was macht da dieser Rolls-Royce auf dem Cover? Also taucht ja überhaupt nicht auf in dem Hörspiel. Mhm. Bob hat natürlich wieder recherchiert, klar.
Ah,
Wagen von Jake Hatch, diesem Musikproduzenten.
Genau, dem
Dubiosen. Der auch zur Automafia gehört.
Ja,
und zu den Facts, okay, Buch. In Amerika erschien 1989 unter dem Titel Hot Wheels und das Hörspiel erschien dann am 12.07.91, genau wie die Musikpiraten. Und das ist eine William Arden-Geschichte, was ja eigentlich verrückt ist.
Spannend.
Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe auch den Eindruck, dass er sich da so ein bisschen gesträubt hat, hat sich beim Schreiben gewunden.
Mhm.
Also weiß man ja, dass er dann auch irgendwie immer Vorschläge gemacht hat, ja, so richtige Klassiker geschrieben und der Verlag meinte, die sollen eigentlich nicht unbedingt älter werden, die drei Fragezeichen, aber irgendwie sollen sie älter werden. Das ist natürlich eine Richtung, mit der kannst du eigentlich als Autor auch nicht so viel anfangen. Und das merkt man hier, dass die Entwicklung in eine Richtung ging, die Arden selber wahrscheinlich gar nicht so mochte. Ich hätte mir einfach zum Schluss, wie gesagt, das ist das letzte Arden-Buch überhaupt.
Das letzte Arden-Buch, ne, habe ich auch gesehen.
Nochmal so einen Knaller gewünscht.
Ja,
also, weißt du, irgendwie so ein Fall rund um eine gefährliche Erbschaft und dann treffen sie im Teufelsberg auf den tanzenden Teufel. Aber bitte jetzt keine Autoschrauber und bitte auch keine Kelly.
Ja, genau, die ja schon.
Ja, die ist toll, wunderbare Sprecherin, auch das spielt sie toll, aber alleine die Zutaten für diese Folge, ich weiß nicht.
Ist schon überraschend, da habe ich auch gedacht, dass das eine Arden-Folge ist, weil das hätte man so nicht gedacht.
Hätte man
niemals
gedacht.
Hast du recht mit der Theorie, dass da einfach der Verlag auch aufgezwungen hat, wie man dann das jetzt am besten macht. So, wir steigen jetzt ein, wir haben schon drüber geredet, die Autobastler-Szene, der Anfang des Hörspiels mit ölverschmierten Justus und Peter. Los geht's.
Peter arbeitete auf dem Schrottplatz an einem Auto, das er wieder herrichten wollte, um es dann an einen Interessenten zu verkaufen. Justus stand neben ihm und besah sich interessiert den Oldtimer.
Peter, Wenn du den wieder hinkriegst, dann kannst du die Kiste an mich verkaufen.
Ja? Wie viel willst du denn locker machen?
Leider nur 500 Dollar. Aber ich muss dringend einen fahrbaren Untersatz haben. Ein Detektiv braucht so etwas.
500 Dollar? Das ist viel zu wenig. Du weißt, dass ich das Geld brauche, um Kelly ausführen zu können. Außerdem haben Bob und ich ja ein Auto.
Schwacher Trost. Um meinen Frust loszuwerden, esse ich dann wieder zu viel und nehme noch mehr zu. Du wirst schon sehen.
Hör mal zu, ja? Wenn ich meinen Wagen wieder flott mache, dann besorge ich dir einen für 500 Dollar. Okay?
So tönst du schon seit Wochen rum. Aber Kelly lässt dir ja keine Zeit für sowas. Die hat dich voll im Griff.
Haha. Das ist ja ein klasse Auto.
Richtig. Ein Mercedes Cabrio. Und am Steuer mein Vetter Ty Kesse.
Hey, hallo. Ich gehe erst zu Tante Mathilda. Ich komme später zu euch.
Ja.
Ja, wenn man das nochmal so hört, dann stimme ich dir wirklich zu. Das ist
ganz anderer Ton, tatsächlich
ein bisschen anders performt. Ja. Auch Jens spielt das alles so ein bisschen butsch und so. Ich musste sehr lachen an dieser Stelle. Also wie high maintenance ist denn Kelly, bitteschön? Wie viel Geld braucht die denn?
Ja,
und
ja,
da dachte ich vielleicht...
Ist 500 Dollar reichen ja gar nicht.
Nee, genau. Und vielleicht ist dieses Chandrews-Phänomen, also das... Bob und Peter was miteinander haben, gar nicht der sexuellen Ausrichtung geschuldet, sondern Kelly ist Peter einfach zu teuer. Ich habe gedacht, das ist ja wirklich, was sind das für Summen, die hier im Einsatz sind.
Sehr merkwürdig. Sag mal, ist dir aufgefallen, was Justus da für komische Geräusche macht?
Ja,
während Peter an dem Auto rumschraubt?
Da habe ich auch, das wird ja nicht richtig etabliert, dass der da eigentlich mitmacht, ne? Das ist
ja genau
seltsam.
Interessant ist nämlich, dass laut Skript Passetti was ganz anderes sagen sollte. Der sollte nämlich sagen, warte mal, hier. Justus und Peter arbeiteten auf dem Schrottplatz an Peters Auto, auf das der zweite Detektiv besonders stolz war. Leider wollte der Motor nicht anspringen.
Ah.
Ja, und darauf bezieht sich nämlich Ollis Spiel. Deswegen hört man Olli angestrengt atmen und stöhnen. Der hämmert und klopft da einfach mit.
Und warum ist das dann gestrichen worden?
Ich habe keine Ahnung, warum man den Text geändert hat. Aber was wir von Passetti hören im Hörspiel, das steht genauso im Buch. Ja.
Okay, interessant. Ja, stimmt, weil da ging irgendwie mein Kopfkino nicht richtig zusammen, weil ich dachte, der steht doch eigentlich nur und guckt zu, Justus.
Ja, aber
was
ist irritierend, ne? Warum
ja,
stöhnt der da so?
Irgendwie seltsam. Genau. Ja. Aber dann toll, Justus Vetter Ty fährt vor Stefan Brönnecke. Macht er super, oder?
Ja, absolut. Der Cousin Ty, der Sohn von Tante Mathildas Cousine Amy. Ja, und der ist eigentlich laut Buch 27 Jahre alt und eine coole Figur. Mhm. So ein Anti-Held, hat ein bisschen Pech im Leben gehabt und sieht ein bisschen verloddert aus, ist immer auf Achse, schläft dann bei Freunden auf der Luftmatratze, ist aber herzensgut, merkt man auch, und schön gespielt von Brönnecke, kriegt aber nichts gebacken und sitzt dann oft bei der Polizei. Der taucht später, habe ich gesehen, nochmal in Botschaft aus der Unterwelt auf und dann auch in den blutenden Bildern, aber nur im Buch. Für das Hörspiel sind die Szenen dann mit ihm leider rausgestrichen worden. Die hat man rausgekürzt. Schade.
Ja, schade. Genau. Ja, weil es ist tatsächlich dann nochmal so eine andere Farbe in so eine Richtung, wo auch mal ein bisschen Justus Familie aufgeht, wo man merkt, ja, es ist alles nicht so einfach, bildet ja auch ein bisschen Gesellschaftsthemen ab. Also ich mag den irgendwie. Ich finde es spannend. Und was ich schön fand hier in dieser Eröffnungssequenz, ja, auf der einen Seite ist es ein völlig atypischer Justus, dann gibt's aber wieder so einen schönen kleinen Sherlock Holmes Moment, wo Justus ihn analysiert und
wo er kombiniert.
Genau, er ist quer durch den Kontinent getrampt,
so.
Er hat die ganzen
gut.
Buttons von den Orten, aber das Nummernschild ist kalifornisch, ja, also der muss sozusagen irgendwie dieses Auto eigentlich von hier haben.
Ja, und da ist Justus dann auch schon wieder Justus, das stimmt schon, ja, genau.
Genau.
Aber schön ist auch, wie er glänzende Augen bekommt, der Ty beim Thema Autos geht da voll auf bei diesem Thema und du merkst, den hast du gerne. Den magst du.
Ne? Ja. Genau, richtig. Das ist echt schön. Und Auto ist ja dann das zentrale Thema. Denn dieses Auto, mit dem Ty auf dem Schrottplatz vorbeikommt, ist wahrscheinlich Diebesgut. Denn plötzlich taucht die Polizei auf und nimmt den jungen Mann vorläufig fest. Und da hören wir jetzt mal rein.
Besonders mit Autos, die ihm nicht gehören.
Was?
Genau. Und deshalb ist der junge Mann vorläufig festgenommen.
Inspektor Cole von der Kriminalpolizei von Rocky Beach. Stimmt was nicht, Inspektor?
Das ist Justus Vetter Ty. Er war schon öfter hier, ist gerade aus New York angekommen.
Es sieht nicht gut aus für deinen Vetter Justus. Das hier ist Kommissar Maxim vom Sonderdezernat Autodiebstähle. Er hat ein paar Fragen.
Kennen Sie die Jungs, Inspektor?
Oh ja, Kommissar. Sie betätigen sich als Privatdetektive.
Ja, was fällt einem auf? Gandhi ist plötzlich auf dem Schrottplatz. Ja, irre. Ja. Kommissar toll, ne? Maxim, ganz kleine Rolle von Peter Matic.
Ja.
Und Peter Matic, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wirklich, der taucht ja hier auf. Also wir haben, der war auch nicht im Studio. Und dann habe ich mich gefragt, Moment mal, so eine kleine Rolle für den großen, tollen Peter Matic. Der ist doch nicht etwa jetzt hier für diese 4-5 Takes zu Frau Körting ins Studio nach Hamburg gekommen. Und dann habe ich Frau Körting angerufen und sie gefragt, wie es dann überhaupt zu der Besetzung kam. Und dann hat sie erzählt, sie hätte Peter Matic für diese Folge hier in Wien aufgenommen.
Ach.
Und ja, und sie war in Wien, weil sie da ursprünglich Topsy Küppers aufnehmen wollte. Die so eine Schauspielerin und Sängerin und Autorin und übrigens die Ehefrau von Georg Kreisler.
Oh,
kennen wir ja, Tauben vergiften im Park.
Genau.
Für irgendwas. Mhm. Frau Körting wusste nicht mehr ganz genau, was da aufgenommen werden sollte. Und das sollte im Burgtheater stattfinden, diese Aufnahme. Dann ist sie also ins Flugzeug, Frau Körting. Dann hatte sie ihr portables Aufnahmegerät dabei. Und nach der Vorstellung tauchte dann in der Garderobe von Topsy Küppers auch Peter Matic auf. Denn Topsy Küppers und Matic, die waren eng befreundet. Und Heike Diene war ein großer Verehrer von Matic, mochte ihn als Schauspieler und natürlich als Stimme. Und wie wir Heike Diene kennen, hat sie es dann wirklich geschafft, auch Matic zu überreden, sich vor dieses Mikrofon zu setzen und nach der Vorstellung ein paar Sätze als Kommissar Maxim einzusprechen.
Hatte
und
sie das
dann
Skript
angeblich
dann
auch noch eine ganz kleine Rolle in Pat Penda in der Garderobe vom Burgtheater.
Das ist
doch ein Hammer.
Ja, das ist der Hammer.
Ja.
Geil. Frau Körting, ich stelle mir gerade vor, dass sie auch immer irgendwelche aktuellen Skripte in der Tasche dabei hat, wenn sie dann rumreist.
Sie hat ja auch, Topsy Küppers hat ja auch bei den drei Fragezeichen mitgesprochen, aber erst sehr, sehr viel später. Na, sie hat ja dann immer alles dabei.
Ja,
sie weiß ja, wenn sie jetzt da nach Wien fährt, dann trifft sie Leute. Mal sehen, wen ich da irgendwie mitnehmen kann. Das hat sie immer gerne gemacht, leidenschaftlich.
Aber das ist toll, weil ich habe auch dann nämlich war ganz überrascht, weil ich dann dachte, ja, wow, Peter Matic, aber auch nur einmal dabei gewesen, meine Frage sei, ne? Also nur so einmal hier so kurz. Und ist
man denkt ja sofort, er taucht später noch auf und hält lange Reden. Aber nein, wirklich nur.
Aber setzt hier natürlich eine totale Marke. Ich habe den auch irgendwie so sehr im Ohr. Ich kann mich erinnern, dass er auch bei den Wicherts von nebenan dabei war. Da hat er diesen Monsieur Pierre, diesen Gourmet-Koch gespielt, wo Henrik Marz da zur Ausbildung hingeht. Mhm. Das macht er auch super, weil er nämlich keinen französischen Akzent macht, sondern macht es nur so auf so eine arrogante Haltung.
Und er ist ein hervorragender Schauspieler. Er ist ein
super Schauspieler.
Ganz, ganz, ganz toll. Sehr zurückhaltend und sehr fein und sehr uneitel. Man hat ja immer so den Eindruck, das könnte auch ein Lateinlehrer sein. Aber wirklich so,
ist
aber sehr präzise, sehr nobel und gentleman-like. Und ja nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein sensationeller Hörbuchinterpret.
Richtig.
Kennst du diese, das hat wahrscheinlich kein Mensch jemals ganz gehört, Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit?
Nee,
das hat er für den Hörverlag eingelesen.
Super, das kann ich mir super vorstellen. Ich habe von ihm Der Prozess von Franz Kafka.
Ja.
Ganz toll. Da habe ich immer diesen Satz, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Mit diesem schneidigen Martich-Sound.
Es passt.
Das ist super.
Es ist wirklich auch noch eine Stimme wie aus einem anderen Jahrhundert.
Ja, ne?
Wirklich ganz, ganz toll. Er hat auch 2001 den Albin Skoda-Preis bekommen, also als herausragender Hörbuch- und Hörspielinterpret. Eine ganz große Auszeichnung. Stimme von Ben Kingsley in erster Linie und sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie Kingsley.
Ja, stimmt.
Genau. Toller Schauspieler Ben Kingsley als Isaac Stern in Schindlers Liste.
Mhm.
Dann hat Matic aber auch noch andere Leute synchronisiert. Fällt mir gerade ein, übrigens Amadeus, da ist ihr Kaiser Josef, der dann sagt, zu viele Noten, Mozart. Wunderbar. Ja, tolle Szene. Und dann ist er auch Jack Crawford. Der Vorgesetzte von Jodie Foster in, ich glaube, es ist der Vorgesetzte in Das Schweigen der Lämmer. Und kennst du den kränkesten Film sagt man überhaupt Kränkesten? Na, den wirklich extrem kranken Film.
Bin ich gespannt.
Mit Ben Kingsley, Sexy Beast.
Oh ja, das ist
ein irre. Wahnsinnsfilm.
Der, wo er im Original aber diesen Cockney-Akzent hat, ne? Also das ist ja so eine.
Und er ist fast nicht zu
jedes
verstehen.
Zweite Wort ist Motherfucker.
Und das muss für den sensiblen feinen Matic wirklich mit Sicherheit ein Albtraum gewesen sein. Das zu synchronisieren. Ja, ein toller Film.
Super.
Ein wirklich toller
den
Film.
Muss ich auch mal wieder sehen, das ist richtig. Ja. Nee, das ist klasse, dass er hier dabei ist und er darf ja sogar die Karte vorlesen und reagiert da ganz toll drauf. Komm, das hören wir uns jetzt auch noch mal an.
Ja.
Die drei Detektive, die drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ich sehe wohl nicht richtig.
Wir konnten schon einige schwierige Fälle lösen.
Damit wir uns gleich verstehen, aus meinen Fällen haltet ihr euch heraus. Sonst gibt es Ärger. Klären Sie den jungen Mann über seine Rechte auf, Cole.
Das fand ich schön. Das hat selten jemand so die Luft rausgelassen, nachdem die Karte vorgelesen wurde.
Ja.
Also aus meinen Fällen haltet ihr euch gefälligst hier raus. So, ja, dann muss man aber natürlich irgendwie damit umgehen. Was machen wir denn jetzt mit Ty? Wer hat denn jetzt irgendwie recht? Und dann stricken sie also diesen Plan, dass man sozusagen trotzdem dieser Kontaktperson, die Ty da bekommen hat, mit der Kontakt auch aufnimmt. Und
der
soll erstmal allein.
Tiburon.
Richtig, genau. Und er soll erstmal da alleine hinfahren, also die Polizei nur beobachten. Und das machen sie dann, also er nimmt ja Justus mit, eine Bodega, ein Lebensmittelladen und an der Tür hängt ein Schild und da steht José Torres drauf und der kommt jetzt.
Mr. Torres, wir suchen hier jemanden, den Bruder von Tiburon.
Ach ja?
Ich habe für Tiburon gegen Bezahlung einen Wagen von Oxnard hierher überführt, den Wagen seines Bruders. Er nannte mir ihre Adresse.
Moment mal. Hey, kennen wir einen Tiburon? Oder vielleicht seinen Bruder?
Nein, José, nicht bekannt.
Kennt er nicht? Das kann nicht sein. El Tiburon gab mir diese Adresse. Draußen steht der Wagen für seinen Bruder.
Mann, Sie sind vielleicht ein verrückter Gringo. Wir sind arme Leute. Wer soll denn hier so einen Wagen fahren?
Sie lügen.
Nacio, Carlos, haltet mir den Gringo vom Leib. Er ist verrückt.
Douglas Welbert.
Ja.
Endlich wirklich mal ein guter Akzent. Also klingt wirklich mexikanisch, finde ich, hier mit natürlich hohen Kieksern. Sehr echt. Aber dann kommt's ja zur Schlägerei.
Ja.
Und da denkst du dann auch, wenn man genau hinhört, da fällt ein Schuss. Hast du das gehört? Da knallt's dann plötzlich.
Ja, stimmt. Da ist ein komischer...
Genau.
Ja,
was ist aber das? Ist eigentlich gar nicht so gedacht. Steht auch nicht im Skript. Aber die kloppen sich dann endlich. Und dann geht's relativ schnell weiter. Aber nun endlich taucht Bob auf Seite 6 nach gefühlt 45 Minuten. Leicht unterspannt von mir.
Sollen wir uns mal anhören, wie der Bob da reinschlendert? Komm, wir gucken mal. Hier also der erste Auftritt.
Gibt schon wieder ein Wesen aus der Urzeit-Moment.
Von Bob Andrews. Wir sind gespannt.
Hallo, Bob.
Hallo.
Hey, Just.
Just. Bob hat eine interessante Neuigkeit für uns.
Ja. Wegen Tiburon? Ja, das ist ein eigenartiger Name.
Mhm.
Den denkt sich nicht einer so ohne weiteres aus. Tiburon ist nämlich das spanische Wort für Hai. Wer heißt schon so?
Hier in Rocky Beach gibt es tatsächlich jemanden, der Tiburon heißt. El Tiburon und die Piranhas.
Was? Wer soll das sein?
El Tiburon und die Piranhas.
Ja, das ist eine Musikgruppe. Sie sind zu fünft.
Aha.
Eine Latino-Band, die meistens Salsa spielt, aber auch Rock. El Tiburon ist der Leadgitarrist und Sänger. Sie haben noch eine zweite Gitarre, einen Bass, Schlagzeug und Keyboard.
Aha.
Eins muss man dir lassen, Bob. Seit du bei Sex, dem Musikproduzenten, jobbst, kennst du dich ja bestens aus in der Branche.
Ja.
Ja, siehst du, ich bin da total mit Justus einer Meinung. Bob ist ein Experte jetzt und der wird wegen seines Expertenrates rangezogen. Aber ja, okay, vielleicht ein bisschen unterspannt, da gebe ich dir
Ja, aber das ist vielleicht gar nicht so, weil es ist ja eigentlich auch wirklich nur Info. Aber was ich vorhin gesagt habe mit Wesen aus der Urzeit, später sagt er dann ja auch noch deine Tante, Just. Und das ist ja eigentlich auch wirklich nur eine Info, ja, dass jetzt die Tante kommt. Aber ich spiele so ein bisschen, oh Gott, jetzt kommt die schon wieder. Und ich ziehe ihn da so ein bisschen auf, Justus. Und ich wollte das, ja, etwas blumig spielen, Pachucho-mäßig.
Das
klingt aber dann nur irgendwie behämmert. und verunglückt süffisant. Na gut.
Okay.
Was aber man nicht alles... Wenn du nicht viel Text hast, dann musst du das Beste rausholen.
Ja, und natürlich.
Mal aber haust vielleicht du daneben.
Ist ja wirklich ganz interessant. Vielleicht hast du dich wirklich einfach ein bisschen gesträubt. Kannst du dich noch erinnern? War das was, was sich nicht richtig angefühlt hat irgendwie alles?
Ich mochte nicht diese Art von Bob, dann wirklich mit den Mädchen da immer so schäkern zu müssen. Ja. Das kann man ja eigentlich auch ganz schön machen. Aber sonst tut er nichts anderes. Ja, er ist wirklich immer nur, er ist ein absoluter Schambolzen. Und wenn es irgendwie darum geht, Frauen irgendwelche Informationen aus der Hüfte zu leiern, wird Bob vorgeschickt, weil er sie dann anlächelt. Und das ist einfach wahnsinnig langweilig. Und dann kennt er sich mit Musik aus, das finde ich ja toll, aber er hat überhaupt keine richtige Funktion mehr.
Okay.
Und das fand ich dann so ein bisschen, dann merkst du hast kein Profil. Und wenn du kein Profil hast, dann sind auch keine Interaktionen mehr da, wo du ironisch werden kannst, weil es ist kein Fleisch da. Und wenn du nur Informationen abfeuerst, verlierst du selber als Sprecher auch ein bisschen das Interesse an deiner Figur. Das darf natürlich nicht passieren. Das musst du dann professionell überspielen und musst dich einfach an das Manuskript halten. Du kannst jetzt auch nicht immer sagen, okay, ich würde hier gerne noch mal ein paar lustige Sätze einfügen, damit ich auch mal was zu sagen habe. Das machst du dann natürlich nicht, weil das tut man nicht. Aber ich merkte, ich konnte mit diesem neuen Bob nichts mehr anfangen oder ich hatte Schwierigkeiten mit ihm. Denn Peter ist ja klar, der Autoschrauber. Justus versucht, den ganzen Laden zusammenzuhalten, leidet etwas darunter, dass Bob nie da ist, ja, weil er sich um irgendwelche Mädels kümmert und beim Sexhändler rumhängt. Und Peter interessiert sich jetzt eigentlich nur noch für Autos und er hat Angst, dass das ganze Detektivunternehmen ja den Bach runtergeht. Und das ist ja eigentlich eine wunderbare Ausgangssituation. Bloß du musst natürlich aus den Protagonisten auch was machen. Und das fehlt hier ein bisschen.
Und du musst natürlich Szenen bauen, wo dann, wie wir ja auch zum Beispiel bei den Musikpiraten oder anderen Crime-Buster-Folgen schon gehört haben, dann eure Chemie auch aktiviert wird. Das ist ja
das
dann
ist
geil.
Ja, wenn die ihr Chemie zu dritt, ist ja eigentlich wirklich das Geheimnis.
Wenn ihr zu dritt dann loslegen könnt miteinander, und das stimmt schon, wenn alle so ein bisschen neben der Spur sind, in Anführungsstrichen, was ihre Charakterisierung anbelangt, dann
und ganz doof ist, wenn sie nicht mehr weiter wissen oder die Autoren nicht mehr weiter wissen, dann fangen sie an, plötzlich mit Judo und Karate irgendwie sich Gehör zu verschaffen und dann stöhnen alle und rennen weg und sie klatschen in die Hände und sagen, wow, haben wir super gemacht. Und das hat ja eigentlich mit den ursprünglichen drei Fragezeichen nicht viel zu tun.
Ja, da wird's tricky, da sind wir dann fast bei TKKG eigentlich.
Genau, dann wird es so austauschbar.
Ich entlasse dich noch nicht ganz, Andreas. Wir müssen auch noch mal jetzt den flirtenden Bob gleich hören. Denn Bob soll herausfinden, ob also El Tiburón und die Piranhas in Oxnard gespielt haben, was Ty ja schon erwähnt hatte auch. Und die drei Fragezeichen gehen zu dem Büro von Jake Hatch, also diesem Konkurrenten vom Sexhändler, diesem anderen Musikproduzenten. Und Bob soll sich dann da quasi einschleimen und mit der Vorzimmerdame Gracie flirten. Da müssen wir jetzt durch.
Hi, Gracie. Na? Ist Mr. Hatch da?
Leider nicht, er macht Mittagspause.
Gracie, um ehrlich zu sein, genau deswegen bin ich gerade jetzt gekommen. Ich unterhalte mich eben viel lieber mit dir als mit dem alten Jake. Justus, Peter, darf ich bekannt machen? Das ist Grace Salieri, die beste Sekretärin weit und breit.
Freut mich sehr, Miss Salieri.
Hallo.
Na nun aber raus mit der Sprache, Bob. Worum geht's denn?
Ja, also folgendes. Ein Auftraggeber von Sex braucht eine Latino-Band. Tja, wir haben keine. Der Typ war vorgestern in Oxnard und hörte da ein paar Musiker, die ihm ganz gut gefielen. Den Namen der Gruppe hat er sich allerdings nicht gemerkt. Also ich glaube, es könnten El Tiburón und die Piranhas gewesen sein. Waren die vorgestern in Oxnard? Und wo spielen sie in den nächsten 2 bis 3 Tagen?
Du meinst Tiburón? Dafür steht Jake aber eine Provision zu.
Ja, ja, die soll er ja haben. War Tiburón wirklich in Oxnard?
Aber klar doch, hier. Hier, das kannst du auf dem Plan sehen, da? Siehst du? El Tiburón, Oxnard. Heute und morgen spielen sie in einem anderen Lokal. The Shack. Also ich glaube, das ist eine Pizzeria.
Ja, also die schönste Sekretärin und mir ist natürlich
das schönste Lächeln von Bob. Ja.
Im Hintergrund laufen, haltet euch fest, die Feldhahn Brothers mit dem Track Buddy Rock. Jetzt finde ich, ist es langsam wirklich Softporno, ja. Diese Szene, oder?
Vor allem, wie Bob da drauf ist. Aber toll ist natürlich Hildegard Krekel. Eine unglaublich tolle Stimme. Haben wir ja immer auch schon vorher gehabt. Auch schon bei den Musikpiraten war sie ja auch dabei. Ah, das ist toll. Ja, super.
Genau, das ist wirklich super. Und in der Einleitung zu dieser Szene gibt es einen tollen Passetti-Satz. Die haben wir jetzt nicht gehört, aber ich finde, daran erkennt man einen genialen Erzähler, wenn er Sätze wie diese glaubwürdig rüberbringen kann. Pass auf. Den nackten Dielenboden der Flure säumten Reihen zerkratzter Glastüren. Das fand ich ein Fest.
Das und dann natürlich diese wunderbaren Pausen von ihm dabei.
Ja, da war ich natürlich weit entfernt jetzt von. Aber Passetti setzt da auch immer so Marken zwischendrin. Und das macht dann natürlich auch wieder Spaß.
Er hat dann später, glaube ich, auf Seite 10, hat ja auch nochmal so einen ganz langen Riemen, habe ich gesehen, der ist wirklich so lang wie noch nie. Wollen wir da mal ganz kurz reinhören?
Das machen wir.
Fröstelnd saßen die drei Fragezeichen in dem ungeheizten Wagen und hörten die Musik der Latino-Band, die aus dem Pizzascheck dröhnte. Das Konzert ging noch bis Mitternacht weiter und so lange betraten und verließen noch vereinzelte Gäste das Lokal. Dann jedoch war es endlich soweit. Die Bandmitglieder verließen durch den Garderobenausgang das Gebäude. El Tiburon und die Piranhas stiegen in 5 verschiedene Wagen, die alle über und über mit Sprüchen und Bildmotiven besprüht waren, sodass unter der vielen Farbe kaum noch zu erkennen war, um was für Automodelle es sich eigentlich handelte. Auffallend war, dass alle 5 Fahrzeuge sogenannte Lowriders waren.
Ja, das ist toll. Da malt er wirklich, dann nimmt er sich auch Zeit.
Ja, aber er hat natürlich dann doch auch immer Schwierigkeiten mit bestimmten Worten oder er hat Respekt davor. Also Passetti wusste jetzt nicht, was Lowrider sind, ja. Und das Wort taucht ja jetzt auch mehrmals auf. Davor genau, das hält ist er immer ganz kurz inne und dann quetscht er es sozusagen aus dem Gebiss raus.
Genau, das ist wirklich
Gott. Genial. Aber ich meine, er macht es einfach großartig. Großartig.
Das macht er wirklich toll. Bei Lowrider muss ich immer an diesen tollen Song von War denken, ne? Diesen Lowrider. Und wir haben natürlich dazu tiefer gelegt gesagt früher. Das waren tiefer gelegte Autos.
Ja, ich wusste überhaupt nicht, was ein Lowrider ist. Also zu der Zeit hatte ich keine Ahnung, was ist das.
Nee, und das
waren nur Matchbox-Autos.
Und das stimmt, das ging dann Passetti irgendwie auch so. So, und ein roter Faden, der sich hier auch durch diese Folge zieht, ist tatsächlich ja wieder auch so ein bisschen das Fat-Shaming aus verschiedenen Winkeln und Perspektiven.
Ja.
Sollen wir auch nochmal reinhören, so exemplarisch in einer Stelle zum Beispiel.
Justus hat Hunger und leidet. Ja.
Genau.
El Tiburon und seine Leute schieben sich gerade Futter rein. Sowas willst du dir ansehen? Stört das deine Diätpläne nicht, Justus?
Diät kann man mit allen Lebensmitteln durchführen. Auch mit mexikanischen. Wir könnten also reingehen.
Du kannst doch nicht diese fett- und kohlehydratreichen Tacos essen, wenn Grapefruits und Hüttenkäse angesagt sind.
Oh, ich bin am Verhungern.
Das stört mich ja nicht, wenn du dick bist.
Ich bin nicht dick. Ein wenig zu schwer.
Schon gut. Das ist schon gut.
Ja, also wieder mal eine Variante dieses ewigen Themas. Ich habe neulich mal eine Nachricht bekommen von einem Hörer, der was ganz Interessantes sagte. Der sagte, ihr sagt immer Fatshaming und so. Ich muss ehrlich sagen, ich war als Kind und bin es immer noch ein bisschen übergewichtig und ich fand es immer toll, dass Justus auch übergewichtig war, weil der der Schlaue war.
Natürlich, klar.
Ja? Ja, und natürlich, ich fand das auch cool, dass ich beim Sport zum Schluss gewählt wurde, weil ich wusste, ich bin aber der Smarte und ich kann die Teamaufstellung machen.
Ja, viele haben sich deswegen natürlich auch mit Justus identifizieren können.
Genau.
Der wusste, er ist der Boss und er ist der Schlauste und ohne ihn kannst du noch so oft sagen, den schnapp ich mir oder ich gehe jetzt mal in die Bibliothek.
Genau.
Und ich meine auch selbst die, also Peter und Bob, die haben überhaupt kein Problem damit. Deswegen sagt ja Bob auch, mich stört's ja gar nicht, wenn du dick bist.
Mhm.
Schönes kleines Gezicke zwischen den Reihen. Und da merkst du, da ist dann wieder, da docken sie dann an und dann sind's wieder auch die alten drei Fragezeichen.
Auf
das funktioniert
Fall.
Hier sehr gut.
Und das Wort Hüttenkäse ist auch einfach lustig. Hört man auch immer irgendwie gerne. Auf jeden Fall führt die Spur dann in eine Autowerkstatt, wo also Torres diese Diebesgut-Autos parkt und die da irgendwie verschwinden. Und dann kommt tatsächlich ja eigentlich wirklich mal eine ganz spannende Szene da,
und die
oder?
Ist gut. Atmosphärisch wunderbar, aber Bob ist schon wieder nicht dabei.
Die Werkstatt. Niemand da.
Hey, jemand hat an den Autos gearbeitet. Aber da müssen sie Hals über Kopf weggerannt sein. Sie haben nicht einmal die elektronischen Geräte abgeschaltet.
Ja, du hast recht.
Aber wo sind sie hin? Nach unten geht nicht, dann hätten wir sie ja gesehen. Und nach oben geht auch nicht, da ist ja nichts mehr. Also wo sind sie hin? Oder haben sie sich in Luft aufgelöst? Wo ist der Cadillac, mit dem Torres gefahren ist?
Rätselhaft. Irgendwo müssen sie doch sein. Komm, wir gehen noch mal nach unten. Vielleicht haben wir etwas übersehen.
Okay.
Es muss irgendwo noch Nebenräume geben.
Was ist das?
Der Lastenaufzug kommt runter. Da drüben.
Plötzlich her.
Keine Ahnung. Jedenfalls dürfen sie uns nicht sehen. Kopf runter!
Wer ist da drüben?
Das ist doch. Das ist doch der Bursche aus meinem Laden. Der spioniert hier rum. Schnappt ihn euch!
Los, du Daumenbladex! Schneid ihr den Weg ab!
Raus, schnell! Der eine hat eine Pistole.
Zurück zum Wagen und nicht sie weg!
Also die Szene ist wirklich toll, super von der Stimmung her. Und dann ist da übrigens ein ganz kurzer Mini-Auftritt von André Mininger dabei. Hey, wer ist da drüben? Schneid ihm den Weg ab. Und laut Skript übrigens, dieser ominöse Max, von dem Justus in der nächsten Szene redet, der die Schlüssel schon in der Hand hat. Ja. Aber der Hörer hat überhaupt keine Ahnung, woher Justus weiß, dass der Max heißt. Weil der Name ja gar nicht erwähnt wird. Das erfährt man nur, wenn man hier wie ich ins Manuskript guckt.
Genau, richtig. Super. Ich habe André erkannt, tatsächlich, aber hatte ihn auch nur so als random Schergen aus dem Lastenfahrstuhl abgebucht. Aber dass er tatsächlich diese Rolle hat, ist natürlich toll.
Ja.
Genau. Also da werden natürlich wichtige Erkenntnisse gewonnen. Dieser Cadillac wurde gestohlen und der musste da noch irgendwo im Laden sein.
Das spricht ja auch Passetti, Entschuldigung, das spricht Passetti vorher ja auch ganz toll aus. Cadillac.
Ja, genau. Das ist auch ein Stolperwort für Passetti. Wir erfahren dann zwischenzeitlich, dass Tante Mathilda wirklich diese Kaution von $75,000 beabsichtigt, für Ty locker zu machen, der ja immer noch in Untersuchungshaft sitzt und dann aber freigelassen wird.
Da haben sie dieses Gespräch mit diesem Steve Gilbar. Das ist so ein ganz kurzer Auftritt von Rolf Becker, unser John Travis aus dem verschwundenen Filmstar. Genau. Der ist diesmal nicht so fahrig und cholerisch, eher ruhig und einfühlsam. Genau, ja, und dann fahren sie ins Polizeipräsidium.
Genau, richtig. Da wollen sie nämlich eine Liste von allen gestohlenen Fahrzeugen bekommen. Und dabei hilft ihnen ein weiterer Polizist in dieser Folge.
Ein Sergeant.
Ein Sergeant, genau. Wir hören mal rein.
Guten Morgen, Sergeant Coulter.
Justus. Bob hat schon gesagt, dass du kommst.
Darf ich vorstellen, das ist mein Vetter Ty. Er hilft uns bei der Aufklärung eines Falles.
Hi.
Freut mich, Sie kennenzulernen, Ty. Was kann ich für euch tun, Justus?
Ja, wir arbeiten an einem Bericht über Autodiebstähle. Ich brauche eine ausgedruckte Liste aller Fahrzeuge, die in diesem Monat als gestohlen gemeldet wurden. Und zwar im Bereich von Santa Monica bis rauf nach Ventura.
Kein Problem.
Das ist nett.
Wir mal sehen.
So viele Autos sind gestohlen worden.
Ja, Autodiebstähle kommen leider massenhaft vor. Wir kommen mit der Aufklärung kaum noch hinterher.
Das glaube ich, wenn es so viele sind.
Wunderbar. Ich zünde immer eine kleine Kerze an, wenn unser piepsender Lieblingscomputer kommt, der laut bedient wird. Und der knarzende neue Nadeldrucker, auch klasse. Finde ich immer sehr schön. Ja, schöne kleine Szene. Aber ein gewisser Sergeant Coulter ist hier am Start.
Merkwürdig. Ja, Lothar Grützner. Mhm. Ja, und jetzt die große Frage, wer ist dieser Sergeant Coulter eigentlich überhaupt? Und das ist eigentlich schon der spätere Inspektor Cotter, der zum ersten Mal im Tatort Zirkus auftaucht. Und der heißt deswegen, und das ist wirklich echt ziemlich irre, deswegen später Kotter und nicht Kota oder Kota, weil es in der deutschen Buchfassung von der Automafia, also von diesem Buch hier, mehrere Druckfehler gab. Da stand nämlich auch mehrmals Kotter mit doppelten T drin. Und das war ein Tippfehler im Buchmanuskript. Im Original heißt der, was ja von Arden ist, immer Kota. Oder Kota. Und bei Tatort Zirkus, das war ja die erste Geschichte von einer deutschen Autorin, Johanna Henkel-Weithofer, da musste dann irgendwie ein Nachfolger von Kommissar Reynolds her. Den gab es offiziell nicht mehr oder die Weithofer wollte den nicht reaktivieren. Also hat sie sich überlegt, Moment mal, da gab es doch diesen Sergeant aus dem Polizeipräsidium, aus der Folge Automafia. Und der war ja mit Justus schon vorher befreundet. Die haben sich ja immer wieder in Computerfragen ausgetauscht. Und den befördere ich jetzt einfach, hat sich die Weithofer gedacht. Der ist jetzt Inspektor und somit dann der neue Ansprechpartner der drei Fragezeichen. Und dann hat sie aber leider den Druckfehler, nämlich Kotter, von Leonore Puschert aus der Automafia quasi übernommen.
Ja.
Ist ja nicht aufgefallen, dass der eigentlich Kota heißt. Und von da an hieß der Kotter. Aber eigentlich ist es ja auch ganz gut, dass der Kotter heißt. Denn wir kennen ja die Unfähigkeit von einigen Sprechern, englische Namen immer richtig auszusprechen. Und mit Sicherheit hätten wir dann sehr oft den Koten, den Inspektor Kota gehört.
Genau. Da ist man mit zwei T ein bisschen auf der, mehr auf der sicheren
Seite. Ist schon ganz gut so.
Oh Mann. Aber das ist ja wirklich irre. Also dann haben wir sozusagen hier so einen Prototyp von Kota in dieser Rolle, der dann morphte und noch ein T dazu bekam.
Und der wurde dann aber auch später im Zirkus, ist das auch gar nicht malig oder so, da ist das noch, das weiß ich auch noch, als wir das aufgenommen haben. Der saß dann plötzlich vor mir. Michael Pülchau. Pülchau, der Europa, Karl May, permanent mitgemacht. Damals alter Sprecher.
Toll. Sehr spannende Info, toll.
Ja.
Ich fand tatsächlich nämlich hier wimmelt es ja nur so von Polizisten in dieser Folge, die man irgendwie quasi noch nie vorher gesehen oder gehört hatte. Und hier, so geht's ja hier auch weiter. Justus bemerkt ja dann sogar, dass Inspektor Cole und Kommissar Maxim die sogar in einem dunklen Buick verfolgt und beschattet haben die ganze Zeit.
Ja, das muss man sich merken. In einem dunklen Buick sitzen grundsätzlich immer nur Polizeibeamte.
Immer nur Polizisten, genau.
Nichts anderes.
Ja, genau. Und es geht dann weiter, Bob und Ty in der Zentrale. Peter soll Torres beschatten und dann gibt's eine schöne kleine Szene, finde ich, nämlich wenn Peter mit den heißen Neuigkeiten hereinstürzt und Justus irgendwie sich nicht so wirklich für interessiert.
Justus, José Torres hat wieder einen Wagen zum Parkhaus gebracht. Hinterher bin ich ihm nachgefahren.
Peter, ich habe ein Auto gekauft. Ty hat mir dabei geholfen.
Ja.
Der Wagen hat einen Austauschmotor.
Ja, ja, super, Justus. Aber hör dir doch erstmal an.
Es hat nur für ein Honda Civic gereicht. Ich hatte gehofft, etwas Größeres zu kriegen, aber immerhin haben wir jetzt drei Autos und morgen kann ich ihn abholen.
Ja, Torres hat Jake Hatch in seinem Büro besucht.
Was sagst du da?
Was?
Was hat Torres gemacht?
Zu Jake Hatch ist er gefahren.
Hatch? Ist das nicht dieser Musikagent?
Genau der Teil.
Das sind ja interessante Querverbindungen.
Mhm.
Ja, Justus, das ist so schön gespielt von Olli. Ganz aufgeregt, weil er sich ein Auto gekauft hat. Es ist jetzt ein Honda Civic. Freut sich wie so ein kleiner Junge. Und Peter setzt sich da durch und möchte endlich seine Neuigkeiten loswerden. Das ist toll. Das ist super gemacht.
Fand ich echt schön. Das sind ja interessante Querverbindungen, wie Ty bemerkt. Das fand ich auch irgendwie ganz süß. So, jetzt haben wir also einen klaren Auftrag. Diese Autodiebstähle müssen mit der Liste dieser Bandauftritte verglichen werden. Und jetzt will der Bob schon wieder diese arme Gracie missbrauchen und die mit so einem Pizza-Date aus dem Büro locken, während sich Justus und Ty dann ins Büro einschleichen muss und Peter mit Kelly ins Kino muss. Kostet wieder einiges wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir nochmal in diese Bob-Szene.
Schon wieder 500 Dollar auf den Tisch legen.
Kostet wieder.
Jedes Date mit Kelly kostet mindestens 500 Dollar.
Das ist echt so geil. Okay, aber wir hören jetzt nochmal hier in diese Bob-Flirt-Szene rein oder zumindest in die Ankündigung dazu, weil ich habe da mal eine Frage an dich.
Also dann, Bob, von dir hängt alles ab.
Auf mich könnt ihr euch verlassen. Wenn ich mich ins Zeug lege, schmilzt jede dahin. Ja, vor allem Gracie.
Seine Wirkung auf die Mädchen ist einfach gut, aber sieht dich doch gar nicht.
Ausgerechnet bei dir.
Wie bitte?
So, hier am Ende, da ist da improvisiert dieses, dabei sieht er doch gar nicht so gut aus, dieser Diss, den der Justus da noch mitgibt.
Das steht eigentlich sozusagen, die drei Fragezeichen, da steht dann Doppelpunkt und dann sollen Peter und Justus, die sollen reagieren. Ah, und man hört dann, ja, gut, sieht er doch gar nicht aus. Und das steht auch wirklich im Skript, aber was, okay, nicht im Skript steht, ist dieses mein wie bitte. Das stand nicht drin. Genau, das, okay, musste ich dann, ja, einfach raushauen, weil es dadurch dann vielleicht auch ein bisschen komischer wurde und man das nicht so ernst nehmen kann. Aber ich, ja, weiß noch, als dieser Satz kam, wenn ich mich ins Zeug lege, schmilzt jede dahin. Als ich das gesagt habe, wurde mir klar, okay, jetzt geht mir Bob wirklich auf den Zeiger. Das ist wirklich so richtig College-Film, Ende der 80er, ja, Eis am Stiel 10. Und dann auch die Reaktion der anderen. Seine Wirkung auf Mädchen ist einfach umwerfend.
Ja,
das ist furchtbar.
Okay, du hast recht. Jetzt, je mehr man da, je genauer, ja, man da hinguckt,
wird es wirklich so, redet unangenehm, man dann auch überhaupt nicht. Also,
nee, genau. Ja, stimmt. Ja, ist immer toll, wenn man so von sich selbst überzeugt, ja, ist und dann das aber so behauptet. Ja, ja, sehr schön.
Ja, dann würde ich sagen, geht's gleich rasant weiter. Und das ist toll. Die drei Fragezeichen beobachten die Transporter der Band.
Oh ja.
Ui, Kollegen, was? Ich hab was entdeckt.
Justus,
legt euch auf den Boden und schaut euch die Autos von unten an.
Auf den Boden?
Na los, macht schon.
Moment mal. Also ich kann nichts entdecken. Sehen ganz normal aus, bis auf ihre Kriegsbemalung.
Eben, viel zu normal. Kollegen, schaut euch den Unterboden an. Seht doch, was da fehlt.
Ach, Unterboden? Was ist denn da?
Also mir fällt da nichts auf.
Mir auch nicht. Doch, Moment mal. Da unten sind keine Schutzplatten montiert. Eben. Weder vor noch hinten.
Na ja.
Das sind ja gar keine Lowriders mit höhergestelltem Fahrwerk. Es sind ganz normale Wagen.
Ja, super ist dieses Oi von Justus. Das stand so auch nicht im Skript. Mhm. Und man hört, also ich höre, ist, dass Olli dabei grinst, als er das sagt. Weil er das ursprünglich gesprochen hat wie Ui, wie Gerd Martinsen als Lou de Funès. Und da mussten wir natürlich herzhaft lachen. Und ja, das hört man dann auch bei meinem Justus. Dann lache ich dann auch. Mhm. Das ist schön. Zum Schluss dann, den Satz finde ich noch ganz gut von Bob. Da merkst du auch ein bisschen, da ist auch ein bisschen Energie. Das ist jetzt nicht so schlafmützig von mir. Aha. Wollen wir hier eigentlich noch lange rumstehen und quatschen? Das ist eigentlich, ja, auch ganz schön. Das, genau, kriegt dann wieder so ein bisschen Drive und ein bisschen, ja, Pfeffer.
Ja, das stimmt. Da ist ein bisschen Tempo dann drin. Es wird ja dann auch jetzt wirklich ganz spannend. Die verfolgen ja die Autos, werden dann abgehängt, aber erstmal und überlegen sich dann, wie sie weiterkommen. Und Justus hat eine verblüffende Idee. Die Fragezeichen müssen jetzt diesen Wagen nehmen, bringen ihn zu Torres und wenn sie Glück haben, bringt er ihn dann zu dieser Werkstatt der Autodiebe. Zwei im Kofferraum, nämlich Justus und Tai. Bob fährt den Wagen und jetzt kommt der Knaller. Justus schlägt vor, dass Kelly sich den Jaguar ihres Vaters ausleihen soll als, ja, Köder. Ja, ja, jetzt wird vielleicht auch klar, warum die so teuer ist für Peter, wenn die Jaguars fahren.
Ja, und Peter sagt dann auch noch, die reißt mir die Ohren ab. Also, ja, dann weißt du schon, was diese Kelly für eine Tante ist.
Genau.
Ja.
Aber
schön gespielt von Jens auch. Wirklich super.
Das, und Olli ist super, super schön in Fahrt.
Das ist gut.
Genau, das ist gut. Und ich finde ja auch tatsächlich, dass Kelly, die ja sonst oder das letzte Mal von Kerstin Dräger gesprochen wird, jetzt von Juliane Salai gesprochen wird, das wirklich sehr schön macht. Wollen wir sie uns mal anhören?
Ja, ja,
die,
klar,
Kelly in Action.
Ist alles glatt gegangen?
Ja, Torres hat sofort angebissen. Er war nicht die Spur überrascht. Ich habe anscheinend die richtigen Worte gebraucht.
Hoffentlich bleibt der Jaguar heil.
Gib Gas, Kelly, sonst fährt uns der Jaguar weg.
Tu ich ja. Aber mehr gibt diese Kiste nicht her.
Ja, auch gut. Die entkommen uns sowieso nicht.
Wie willst du das wissen?
Ja, weil ich sicher bin, dass sie zum Parkhaus fahren. Dort steht Peter und passt auf. Du wirst sehen, wenn wir dort ankommen, sagt er uns, dass der Jaguar bereits reingefahren ist.
Schön. Ich finde, sie erinnert mich tatsächlich so bisschen an Veronika Neugebauer vom Style her.
Ja, so, ja, ne? So ein bisschen, klingt zart, aber hat trotzdem auch was Raues.
Ja.
Ich mochte die Stimme von Kerstin Dräger ja sehr, aber ich finde Juliane passt da absolut und klingt auch wirklich gut. Die macht, glaube ich, fast überhaupt nichts mehr. Die spricht immer noch Kelly, wenn die auftaucht, aber, mhm, die Juliane Salai arbeitet jetzt, wie ich das recherchieren konnte, in erster Linie als Filmübersetzerin.
Ah, okay.
Ja, genau. Alles klar. Und eine Sache ist noch ganz wichtig. Passetti redet ja dann in dieser Sequenz von ihrem Käfer, ja? Mhm. Die sitzt ja dann auch irgendwie, also Bob und Kelly sitzen ja dann ja im VW Käfer später.
Ja.
Aber das ist der Käfer von Bob. Und ja, diese ganze Szene im Buch ist anders. Da fährt nämlich Bob den Wagen und nicht Kelly.
Ja. Okay, verstehe. Auf jeden Fall kommen wir dann quasi langsam aber sicher in den Showdown. Denn die große Frage ist wieder in diesem Parkhaus, in dieser Werkstatt, wo ist der Jaguar geblieben? Und dann kommt der große Schock. Jake Hatch taucht auf. Der schmierige Musikhändler.
Und sechs weitere Männer. Ja, genau.
Und nimmt quasi Bob, Kelly und Peter gefangen. Und auf der anderen Seite, dann gibt es so einen ganz schönen Perspektivenwechsel, sind wir dann bei Justus und Ty, die aus dem Kofferraum ausgestiegen sind und dann beobachten, was passiert ist. Diese Wand schiebt sich zur Seite und dahinter ist also diese Werkstatt. Und dann, ja, geht's ins Kampfgetümmel, oder?
Ja, ich finde diese Szene wirklich auch toll. Da ist jetzt sogar auch noch Boris Tessmann dabei als Mechaniker. Mhm. Ich finde diesen Score an dieser Stelle extrem gut. Das ist ja nur so eine Textur, das ist so eine Ambient-Fläche, sehr intensiv.
Stimmt. Und
weil man dadurch irgendwie sich auf diese düstere Stimmung konzentriert und nicht auf die Action. Dadurch wird das Ganze fast gruselig und unheimlich. Wollen wir mal reinhören?
Ja.
Lasst die drei frei! Schnappt euch die Pistole!
Passt auf!
Pistole weg!
So, Henry! Haltet mir diesen Dicken vom Leib! Helft mir!
Dich lasse ich nicht mehr los!
Schluss! Raus! Hände hoch! Ich habe die Pistole!
Sehr gut, Kelly! Kelly.
Nun mal langsam, junge Frau.
Mädchen, wir sind ja ganz friedlich. Mach bloß keinen Quatsch mit dem Ding da.
Eine Kugel ins Dach dieses schönen Gebäudes genügt wirklich.
Ja, und zum Schluss hat Kelly dann die Pistole. Und ganz toll ist wunderbar von Hatch. Haltet mir diesen Dicken vom Leibe. Und dann Justus mit zusammengebissenen Zähnen. Dich lasse ich nicht mehr los. Dann werden die Autodiebe gefesselt. Das ist wunderbar. Das ist toll.
Ja, das fand ich sehr schön. Und ich fand, es war auch ein toller Twist irgendwie nochmal, dass Tiberon dann diese prekäre Situation nutzt, um erstmal in Gehaltsverhandlungen mit Hatch zu gehen. Ich denke, es ist mal an der Zeit, darüber zu reden.
Papucho und hirnloser Cholo.
Genau.
Und weißt du, was Cholo ist eigentlich?
Nee, weiß ich nicht.
Das ist ein Mischling von Eltern weißer und indigener Herkunft, habe ich rausgefunden. Also das ist in den USA ein abwertender Begriff für Kriminelle oder Gangster lateinamerikanischer Abstammung. Also charakteristisch für diese Cholos ist dann immer die Glatze, Bandana, dieses Stirntuch, diese Chino-Hosen und ein weißes Unterhemd.
Ja, genau.
Dann ist er auch noch ein Papucho.
Ja, auch das noch. Und auch taktisch nicht so klug von Hatch, da Tiburon und seine Kumpel als lausige Latinos zu bezeichnen. Das war
er beschimpft sie dann und löst damit genau das Gegenteil aus.
Richtig, kein smarter Move. Und Tiburon ist ja von Justus ganz beeindruckt. Du bist jung und dick, aber du blickst durch. Das ist doch schon mal ganz gut. Das ist das Motto. Und so endet dann diese Folge, die Automafia. Justus ruft die Polizei, da kommen wahrscheinlich dann alle 820 Beamte, die an diesem Fall gearbeitet haben.
Sergeants, 25 Kommissar. Sergeants, ja genau.
Und verhaften sich gegenseitig.
Polizisten.
Genau, die auch alle, die ganze Einheit des LAPD
die Automafia ist eben
am Start und verhaften sich gegenseitig. Lieber Andreas, komm, wir machen es mal wieder heute richtig punktgenau mit unserem tollen Punktesystem von Lisa und schauen mal, wo wir da landen. Ich fürchte, ich weiß, wie diese Punktevergabe ausgeht, aber wir tun mal so, als wüssten wir es noch nicht. Passt der Folgentitel zum Inhalt?
Total.
Ja, Automafia. Ja,
absolut.
Eigentlich schon. Das stimmt. Okay, geben wir mal 5 Punkte plus. Nimmt der Klappentext zu viel vorweg?
Du hast den gelesen, musst du beurteilen.
Nö, fand ich
schon
eigentlich
vergessen.
Nee, ich fand das eigentlich nicht. Ich finde, macht eher neugierig. Also der Jazz ist sogar vielleicht so ein bisschen hoch. Ja. Also es macht es noch ein bisschen interessanter fast. Cover haben wir schon gesprochen. Wie finden wir das Cover? Passt es zur Folge?
Cover finde ich eigentlich ganz gut. Aber es passt auch. Es geht um Auto. Aber was macht der Rolls-Royce da?
Ja, genau, richtig.
Nicht unbedingt. Würde ich sagen.
Nee, ich würde da mal abziehen. -5 Punkte, das finde ich nicht. Die Folgenmusik, wie uns die gefällt, haben wir eben auch schon erwähnt.
Doch,
eigentlich gut.
Doch, ja. Feldhahn Brothers sind dabei, dann diese Textur. Richtig. Ja, schön. Also gerade diese Szene war toll musikalisch.
Ja, das fand ich auch toll. Werden Begriffe falsch ausgesprochen? Naja, falsch nicht, ne, Herr Passetti, aber ja, man braucht ein bisschen Pause.
Nein, ich finde, das heißt vielleicht Kaderjack. Ich finde, das kann man ruhig so stehen lassen. Nein, werden nicht.
Okay, also minus 10 Punkte.
Der arme
Ach nee, und wir haben ja immer noch die Kategorie, ja, aber Frau Körting hat falsch vorgesagt. Plus 5 Punkte. Wir könnten es auf Frau
ich
Körting
Ich glaube
schieben.
Ja, es war Frau Körting, die falsch okay, vorgesagt
wunderbar.
Hat.
Wunderbar. So, Andreas, und jetzt bin ich gespannt. Ich lehne mich zurück. Kann ja. ich mit der Folge einen Bezug zu einem Stanley Kubrick-Film herstellen? Ich
Natürlich.
Wüsste nicht, wie... Oh, wow,
Echt nicht,
okay,
wirklich nicht.
Los.
Ja. Also, man okay. kann ja immer basteln, aber ganz ehrlich, ich will nicht basteln, ich will wirklich einen guten Bezug herstellen. Pass auf, Ben ja. Kingsley, ja?
Ja.
Peter Martic, Stimme von Ben Kingsley. Und Ben Kingsley mhm. ist der Erzähler bei dem Spielfilm von Spielberg AI.
AI, geil,
Und
super.
Ursprünglich,
ja.
weißt du ja,
ja.
Sollte Kubrick den Film machen.
Richtig.
AI. Nach mhm. Eyes Wide Shut. Ja. Der hatte wirklich über 10 Jahre an dieser Vorbereitung gearbeitet.
Ja.
Und dann ist er aber 99 verstorben und Spielberg hat dann sozusagen von Kubrick übernommen. Und das war auch schon klar,
ja.
dass das irgendwie schwierig wird. Kubrick war vorher auch schon ganz eng mit Spielberg daran beschäftigt und beteiligt an diesem ganzen Projekt.
Genau.
Das ist die Kubrick.
Super. Und es ist wirklich ein absoluter Zufall, dass ich, halte ich fest, letzte Woche AI mir angeguckt habe, nach Jahren mal wieder, weil der wirklich eigentlich sehr gut gealtert ist. Das ist ein
ja,
ganz ergreifender Film.
Ja.
Und ich weiß noch, es gab diese Kontroverse damals, weil der endet dann mit so einer ganz merkwürdigen Zukunftsvision, wo diese Wesen, also die Maschinen haben quasi die Welt übernommen. Und da hat man dann immer gesagt, ah, dieses sentimentale Quatschende, das ist dann typisch Spielberg. Das war aber auch von Kubrick schon so
Das
angelegt.
Drehbuch war ja. eigentlich schon von Kubrick.
Richtig.
Genau. Und ursprünglich sollte das übrigens gar nicht Ben Kingsley der Erzähler sein, sondern Robin Williams.
Aha, okay, auch ja. interessant.
Habe ich in einem alten Spiegelartikel entdeckt.
Okay,
toll,
spannend.
Oder?
Also das, super, super Kubrick-Bezug. Da gebe ich dir jetzt mal freiwillig 500 Punkte.
Ja, und das ist es eben. Bob ist kein Womanizer, sondern ein Rechercheur.
Genau, und das ist dann, wäre hier die nächste Frage. Sind Bobs Recherchen hilfreich in dieser Folge?
Ja, meine heute ja.
Deine auf jeden Fall. genau. Und wird die Karte
sonst
übergeben?
Sonst wird er gar nicht recherchiert, der macht nee, doch gar nichts.
Nee,
erzählt
ja,
dann
er flirtet.
Über...
Ja. Und die Karte wird auch übergeben, plus 5 Punkte.
Von Martic.
Ja, super.
Und, an Martic, ja.
Ja, richtig. Und dann haben wir hier noch, übergeht Justus seine beiden Kollegen als Kategorie.
Ja. Übergeht er sie? Nein. Nicht so.
Würde ich vielleicht nicht
Er wird
sagen.
Ein bisschen fertig gemacht.
Ja, genau. Aber das
Wegen
ist so,
seiner
das
Hüttenkäse-Diät.
Ja, das ist
Aber
eher,
andersrum eigentlich nicht, nein. Nee.
Ist eher Standard. So, und die letzte entscheidende Frage, wie immer, droht Andreas zu verlieren?
Ich habe keine Ahnung diesmal.
Ich würde sagen, nein, kriegst sogar von mir heute diese Bonuspunkte für diese tolle Kubrick.
Obwohl ich diese Folge am Anfang so ein bisschen niedergemacht habe.
Ja, ja.
ja.
Ich habe jetzt in dem Sinne nicht so das große Bedürfnis, die zu verteidigen, aber ich finde, wir haben uns da ganz gut eingegroovt.
Das Hörspiel ist gut.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und ich fand auch unsere Besprechung gut.
Ja.
So, dann loben wir uns mal selber.
Erste schöne Folge 2025.
genau.
Was will man mehr?
Richtig. Und weiter geht es auch dieses Jahr. Wir freuen uns schon auf alles, was da kommt. Und viele weitere Bobcasts werden folgen. So auch natürlich unsere Besprechung der nächsten Folge Gefahr im Verzug. Da bin ich schon mal gespannt. Da ist aber Kelly wieder dabei. Andreas,
wirklich?
Das wird natürlich hart. Ja,
naja,
aber das schaffen
gut.
wir. Also, mach's
Augen
gut
zu
und
durch.
Bis dann. Augen zu und durch. Teuer wird es wieder, für Peter zumindest.
Ja.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Das ist der Podcast mit Pesching.